So ein richtiges Intro habe ich mir gar nicht überlegt, aber erzähl mal, Küchenparty war doch vor ein paar Wochen. Was war diese Story mit dem Coach? Du hattest es irgendwo mal angeteased, aber
richtig.
Skibrille, Coach, irgendwas, ich krieg's nicht mehr zusammen.
Ja, folgendes, ich habe das, glaube ich, gar nicht erzählt. Ich habe das nur bei Instagram gesehen, dass ich bei der HSV-Küchenparty war, um nochmal alle mit ins Boot zu holen. Und ich wusste gar nicht, was mich da irgendwie erwartet. Ne? Und das war im Élysée, quasi in dem HSV-Mannschaftshotel.
Und Küche und Party.
Richtig, und da war die komplette Mannschaft war da, Coach war da, Pressesprecher, Jonas Bolt war da, Erik Huber, also alle waren da. Und da waren dann so die Sponsoren und VIPs so ein bisschen eingeladen und ich habe mich da über einen Freund irgendwie reingesneakt. Und dann war am Anfang so ein bisschen bla bla und dann wurde in der Küche, haben die Spieler so in Anführungsstrichen gekocht für die ganzen Gäste und das war tatsächlich in der Küche vom Élysée. Und dann war ich da beim Buffet, hol mir was zu essen, geh am Tisch. Und dann kommt da der Coach an, ne? Und ich sag, so, jetzt hier kommt der Coach, ne? Jetzt hier irgendwie cool bleiben und so. Und er so, hey Gatto, Gatto! Ich sag, so, du Scheiße, was ist denn jetzt los, ne? Ja. Ich fahr nicht beim Skilaufen! Ich so, hä? Ich so, ja, also nee. Ja, ihr habt doch, hast doch im Podcast gesagt hier mit den Augenringen und so. Ich hab das alles genau im Blick immer bei euch. Und ich so, ach du Scheiße, ich so, nee, also das war ja nur eine wilde These und wusste ich aber erstmal, also ich hab natürlich jetzt.
Aber hat er eine Antwort drauf gegeben, was es war?
Ja, hat er tatsächlich. Also er war super gut gelaunt, ne? Er meinte irgendwie, ja, er war tatsächlich da irgendwie so in München oder sowas, also bei seiner Family oder irgendwie Freunde und auf jeden Fall war es nicht vom Skilaufen. Und es war irgendwie.
Er trägt große Sonnenbrillen.
Ja, das war auch, glaube ich, noch nicht mal von der Sonne. Ich glaube, das war einfach.
Die haben ja gesagt, so. Fliegerbrille, ne?
Fliegerbrille,
die, ja. Genau.
Die ja, aber es war, ich dachte erstmal, was ist denn jetzt los so? Aber nee, Coach war gut drauf und ich glaube, es wurde ihm auch zugetragen, vielleicht, dass er da in der Folge mal, also ab und an hören es ja ein paar Leute.
Haben 10% von dir gehofft, wir brauchen einen auf links außen. Bist du dabei, Gato? Dass er dich verpflichten will, direkt in der Küchenparty?
Achso, ja, ich im Fußball, das wird.
Du hattest mehr Party im Sinn, als über solche Sachen zu sprechen.
Ja, richtig. Ich war schön, war erfrischend so die und eine kleine Sache noch, da hat
ja, ich habe da auch noch eine zu.
Die Spieler haben ja gekocht und standen dann dahinter beim Buffet.
Gekocht, ne, in Anführungsstrichen. Ja, es wird ja nur so ein bisschen angerichtet, oder?
Und dann Bilbia stand da auch, ne? Und ich schwöre, ich dachte, was ist das denn für ein Schülerpraktikant hier vom Élysée?
Ja, ja.
Der ist ja auch sehr
dünn. Aber eine Brille, ne?
Eine Brille, oder? Ja, genau. Sehr dünn und ich so, hä? Und hab dann gepeilt, okay, ist ein Spieler. Und dann dachte ich auch, hab ich mir die anderen Spieler angeguckt und dachte so, scheiße, die werden auch alle immer jünger, die Spieler.
Ja, aber dazu habe ich auch eine lustige Story.
Man selber wird natürlich älter, ne? Aber das ist war auf jeden Fall herrlich.
Wir durften vor ein paar Jahren mit Abschlag auch auf der Küchenparty mal Unplugged spielen. Ich glaube, es war sogar eins unserer ersten Unplugged-Konzerte, in Anführungsstrichen, dass wir da zwei Lieder gesungen haben. Und oder es war zumindest das erste Mal, dass wir bestuhlt, nicht, also dass die Leute gesessen haben, genau. Sich nicht bestuhlt haben, also sondern
nicht mit dem Stuhl.
Ja. Genau. sondern dort saßen und dann mitklatschten und wippten so. Es war so, ne, wie man sich das so vorstellt.
Norddeutsch halt, zurückhaltend.
Sehr zurückhaltend. aber dann sind wir danach irgendwie durch die Küche da gelaufen und dann gab es da auch was zu essen und die Spieler haben es angerichtet und nochmal die Pralinenkugel durch irgendwas durchgedreht, dass es mindestens so aussah, als wenn sie die zurecht gemacht hätten. Und dann kam jemand auf uns zu und sagt, ey Mensch, euer Lied, Mein Hamburg liebe ich sehr, das finde ich echt so toll. Das höre ich auch immer auf dem Weg zum Stadion, zum Training und so, das ist für mich immer so ein bisschen Einstimmung und so. Und ich stand da mit unserem Schlagzeuger, mit Sven und wir so, ja, vielen Dank und cool und so. Und dann geht er weg und ich gucke Sven an und ich sage, ey, wer war denn das?
Ich tippe Jens Todt.
Nee.
Wie kommst du auf jeden Fall?
Ich sag, wer war denn das? Ja. Er so, ja, keine Ahnung. Ich sag, das muss, welcher Spieler war denn das? Eigentlich habe ich immer das Gefühl, dass ich unsere Spieler kenne, selbst auch noch in den U23 in dem Bereich und auch einige Nachwuchsspieler.
Oh, warte, Halilovic?
Nein, warte mal. Okay. Und dann habe ich Handy rausgeholt und haben wir auf der HSV-Seite, haben wir den Kader, sind wir durchgescrollt, einmal durchgescrollt, zweimal durchgescrollt, beim dritten Mal, vielleicht ist es gar kein Spieler vom HSV. Ist das jemand von den Offiziellen? Vielleicht kennen wir ihn deswegen nicht. Und gehe ich in den Trainerstaff rein, war das unser Trainer? Und jetzt könnt ihr mal überlegen, wer das war.
Okay, warte.
Der so jung aussah und wir ihn nicht erkannt haben.
Joe Zinnbauer?
Nein.
Nee, hier, der...
Oenning?
Nein.
Nee.
Ja, wir hatten ja einige in den letzten Jahren, deswegen ist es nicht, zumindest in Wolf. Den Jahren.
Nee, ich sag, Wolf?
Wie wir es denn gefunden haben?
Hannes Wolf.
Ich war Andreas Wolf, ja.
Nee, Hannes Wolf. Es war Hannes Wolf und wir haben ihn nicht erkannt.
Also, ja, es ist, ging mir aber auch so mit einigen Spielern, wo ich dann dachte, so, okay, wer ist jetzt das nochmal? Und ich so, ah ja, okay, alles klar.
Stimmt, ja.
Aber es war, war herrlich, weil hier die Français-Connection mit Dompé, Michel Bronzy haben den Champagner
Die haben die schnelle Nummer von Hensler gemacht. Oder?
die waren im Drive-In.
Ja. Die haben Lieferdienst gemacht, genau. Lieferdienst.
Muss er sagen.
Keiner liefert schneller als die Jungs.
Von 10 Minuten ist überall flink.
Die Sprüche müssen sich jetzt auch zurecht anhören. Das
natürlich, safe. Also. Ja. Das
Lieferdienst, sehr gut.
War herrlich.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! Wir sind heute top besetzt. Kai, Muchel, Bones, ich, Gato. Wir sind alle mit dabei. Ihr habt gerade schon den ersten kleinen Plausch von der Küchenparty gehört. Das war vor 2-3 Wochen. Ich sag mal so, da war die Welt noch in Ordnung. Ne? Es ist nicht, dass sie jetzt nicht in Ordnung ist, aber es ist eine ganz heiße Phase. In
der Frühlingsgefühle.
Ja, es ist, ich kann es eigentlich fast nicht mehr hören. Beginnt jetzt der Frühling, bla 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 bla. Aber für mich...
Erste Frage gleich vorab von mir.
Ja.
Lieber jetzt als später.
Ja, aber das war auch, ich wollte ja heute mal so ein paar Fragen stellen.
Wir steigen immer, schon gleich voll ein.
Ja, hier. Wo ihr immer nur mit Ja oder Nein antworten könnt oder maximal 10 Sekunden ausholen könnt. und das finde ich ganz interessant, das wird heute öfter passieren. Und liebe Hörer, dann könnt ihr ja mal gucken, welchen Podcast-Host seid ihr am ähnlichsten? Seid ihr eher so wie Gato oder eher so wie Kai? Also welche Fragen beantwortet ihr genauso? Ich hoffe, dass wir sie nicht alle gleich beantworten, das wäre dann langweilig. Aber
willst du anfangen direkt mit den...
Ja, direkt, nee, mit einer Frage.
Ja, kommen wir mal zwischendurch.
Ich glaube, es ist die Muchel auch stellen wollte. Habt ihr heute schon Kack-Memes bekommen mit der Frühling beginnt und habt ihr Schiss vorm April oder seht ihr es dieses Jahr eher positiver? Weil ab April, das war ja mal der Horrormonat vom HSV.
Und wir sollten jetzt mit Ja oder Nein antworten?
Ja, also das war auch gerade 10 Sekunden oder 10 Sekunden. Also glaubt ihr, der Höllenmonat geht wieder los? Ja oder nein?
Ich habe noch keine Memes bekommen und ich glaube nicht dran.
Ich habe Memes bekommen, aber ich glaube auch nicht dran.
Ich habe Memes bekommen und auch ziemlich lustige.
Habe ich gesagt, ich habe nicht bekommen?
Doch, du hast auch bekommen.
Ja, genau.
Ich habe auch welche bekommen und ziemlich lustige dabei. Hast du auch diesen vom Kegeln bekommen?
Nee, ich habe nur diesen einen so ein Bild bekommen, wo irgendwie, ich weiß gar nicht, ich muss
der
mal...
Der Frühling startet wieder zum Beispiel und dann
ja,
so...
Ja, irgendwie so.
Die Blumen blühen und der HSV verkackt wieder.
Also Memes bekommen und ja, wir haben einen Downer und ich bin froh, dass wir ihn jetzt haben und nicht noch später zum Ende der Saison, weil dann hätte ich einen Bammel.
Okay, ich habe auch Memes bekommen und ich sag, die Saison ist es anders, wir verkacken nicht den April.
Für unsere älteren Hörer, was Memes sind, erklären wir in der nächsten Folge.
Ja. Aber ist es schon so, man muss sagen, eigentlich war das Spiel jetzt so gegen Kiel, war doch so, okay, also wenn wir das gewinnen, irgendwie lässt man diese Diskussion um den Frühling gar nicht aufkommen, alles gut, zu Hause. Und das war jetzt aber so eine gefühlte Niederlage.
Obwohl wir ja einen Punkt geholt haben, ne?
Richtig.
Also Einladung.
Ja, da würde ich einen Schritt zurückgehen. Ist es für euch denn überhaupt jetzt so schlecht, dass wir jetzt wieder davon reden müssen, dass wir dieses Thema aufmachen müssen? Also fühlt ihr euch jetzt, dass es jetzt die Situation wieder ist, wie sie in den letzten 5 Jahren immer war im Frühjahr?
Sehe ich nicht, aber nach so einem Spiel wie Kiel wären die 3 Punkte schon sehr, sehr, die hätten schon sein müssen.
Ja, es geht schon in die Richtung, ne? Also ohne jetzt den Teufel an die Wand malen zu wollen, aber die letzten Spiele jetzt nicht so überragend gespielt und auch vor allen Dingen auch keine Punkte geholt. So, das hast du ja am Anfang des Jahres hast du ja wenigstens immer Punkte geholt irgendwie. Und jetzt sind die Punkte so ein bisschen ausgeblieben. Die Leistung, also wir haben eigentlich kein richtiges Spiel überzeugt gegen Nürnberg. Ja, war gut, aber Nürnberg ist jetzt auch wirklich kurz vor dritte Liga. So
im Spiel. Ich würde sagen, ja.
Und es sind momentan, also wenn man jetzt mal so auf die Tabelle guckt, Darmstadt ist formbesser, dann ist Heidenheim ist Form besser, Düsseldorf ist Form besser, St. Pauli ist Form besser, also wir sind bestenfalls auf Platz 5.
Aber guck dir schon auf diese Mannschaften, du sprichst Düsseldorf und Pauli an, die jetzt 8 Punkte zurück sind, guck dir auch schon auf diese Mannschaften?
Ja, ich gucke mir die Tabelle ab jetzt natürlich total an und wenn ich jetzt überlege, eigentlich müssten wir doch jetzt sagen, okay, wir sind jetzt von der Form her unter den Top 2, weil wir Erster oder Zweiter werden wollen und wir sind jetzt von der Leistung her, also Best Case, also aktuell, ne, Fünfter, so würde ich sagen, weil die anderen einfach besser sind. Natürlich, die haben Paderborn, Pauli hat Abstand, aber das...
Aber man guckt sich die Form insofern ja an, weil wir ja ganz genau, ich hatte ja in die Gruppe von uns auch schon mal nochmal das Restprogramm geschickt und wenn wir uns das Restprogramm anschauen, dann spielen wir halt noch gegen Mannschaften, die im Moment einfach einen Lauf haben gerade.
Ich finde auch, wenn man so die Tendenzen ableitet, auch aus den letzten Podcast-Folgen, da haben wir schon auch bei Siegen oft sehr kritisch beäugt, dass die Form trotzdem nicht hervorragend war, also dass da auch ein bisschen die Siege sich erarbeitet wurden oder glücklich waren. Ich bin der Meinung, damit muss man sich absolut zufrieden geben und da gibt es gar nichts dran zu kritisieren. Genau diese Punkte müssen eingesammelt werden. Alles andere, wo man sagt, ey, wir müssen gegen an die Wand spielen oder komplett dominieren, gab es übrigens auch, werden zu hohe Ansprüche. Das darf es nicht sein. Da sehe ich auch einen Vergleich mit Darmstadt, die dann öfter mal einen Gegner an die Wand spielen, als falsch an. Aber es stimmt schon, dass natürlich jetzt aktuell sich man die Frage stellen muss, ob das jetzt unter den Top 3 Teams so bleibt. Also deswegen auch, glaubt ihr, jemand anderes steigt nochmal, also glaubt ihr, die drei Mannschaften, die da oben im Moment stehen, sind auch die drei Mannschaften, die am Ende der Saison da oben stehen oder glaubt ihr, da greift nochmal jemand ein?
Ich glaube, das sind die drei. Genau. Also rein statistisch, es sind Düsseldorf hat 42, wir haben 49.
Gegen
also,
die spielen wir jetzt?
Das sind 7 Punkte Unterschied. Also ich würde schon sagen, dass das da oben die drei sind, auch wenn es vielleicht hinten raus knapp wird, aber...
Auch wenn Düsseldorf in 2 Wochen jetzt gewinnt und dann wir bei 4 Punkten Abstand sind, dann bleibst du... Ja. Ja, ich glaube auch, es sind die drei. Es geht nur um Relegation oder direkt in meinen
Aber das
Augen.
Ist halt, was Muchel angesprochen hat, Restprogramm. Wenn wir uns jetzt mal die nächsten 4 Spiele angucken, das sind absolute Schlüsselspiele. Wir spielen gegen Düsseldorf, absolut formstark. Dann spielen wir zu Hause gegen Hannover. Gut, Hannover kann momentan nicht viel. Ja, Mini.
Haben gerade das Derby verloren gegen Braunschweig.
Ja, Mini-Derby so.
Ganz kurz lustige Anekdote, bevor ich es vergesse. Die Braunschweiger hatten eine ziemlich lustige Aktion. Sie haben nämlich ferngezündet gelben und blauen Rauch im Hannover Gästeblock deponiert und haben während der oder zu Beginn des Spiels haben sie per Fernzünder gelben und blauen Rauch ferngezündet und der ganze Hannover Block ist gelb und blau im Rauch aufgegangen. Also das nur mal eine geile Aktion.
Das ist echt ganz geil. Aber wenn wir jetzt noch weitergehen, also wir haben Düsseldorf, Hannover. Dann haben wir auswärts Kaiserslautern und dann haben wir St. Pauli.
Ja.
So, also das sind die nächsten 4 Spiele und davon sind 3 Kracher. Also Kaiserslautern ist jetzt nicht mehr das Kaiserslautern von vor 10 Spieltagen, aber
trotzdem musst du auf dem Bett
für den Unentschieden gut,
richtig,
ne?
Definitiv. Ja. Und da ist halt die Frage, wie viele Punkte holst du aus den 4 Spielen so, ne? Also
und ich glaube, wir haben jetzt noch 4 Heimspiele und 5 Auswärtsspiele. Kann das sein? Ist das richtig?
Sie.
Ja. Also unsere Heimstärke, die wir doch schon deutlich stärker ist als unsere Auswärtsstärke.
Ist das so mittlerweile?
Ja, also ja. Die hatten jetzt 5 Heimsiege und das ist, glaube ich, das erste Unentschieden nach 5 Heimsiegen in Folge für den HSV.
Okay. War in der Hinrunde, glaube ich, noch ein bisschen anders, aber okay.
Ja.
Ja, okay. Aber das ist ja herrlich, weil so wie man jetzt wirklich in alle Richtungen argumentieren kann, ob das vom HSV bisher eine super Saisonleistung war oder jetzt wieder eng wird, kann man das Gleiche konkret aufs Kielspiel sagen, ne? Also wie seht ihr das denn? Also wie war das Kielspiel aus eurer Sicht?
Enttäuschend. Also für mich war es 0-0. Wir hatten es in der Insta-Story auch schon geschrieben. Zu Hause gegen schwache Kieler schaffst du es nicht, mit unserer Offensive ein Tor zu schießen. Und leider on top noch weiter, du schaffst es auch nicht, eine Vielzahl an sehr guten Chancen rauszuspielen. Also die ersten 15 Minuten waren ja sehr gut, ne, so Glatzel-Chancen so. Aber in der zweiten Halbzeit, allein, dass man jetzt überlegen muss, was waren denn richtig geile Chancen, die wir in der zweiten Halbzeit hatten, hatten wir ja nicht. Und da dachte ich so in der Halbzeit noch so, na gut, okay, ne, jetzt erste Halbzeit ein bisschen Pech gehabt, dass wir nicht ein Tor geschossen haben. Jetzt legen wir sie zurecht und dann hinten raus in die letzten 20 Minuten machen wir dann die Nuss. Aber dann hat sich so ein Spiel entwickelt, so, wo du dachtest, ey, jetzt können die halt noch 50 Minuten weiterspielen und du triffst das Tor nicht. Und deswegen fand ich's.
Also es war im Endeffekt war es aber nur der Abschluss, ne? Weil das Spiel an sich, ich finde, so schlecht haben sie ja nicht gespielt. Also das 0-0 gibt eigentlich nicht das wieder, wie sie eigentlich gespielt haben.
Da wollte ich noch ein bisschen offensiver werden, im positiven Sinne. Ich glaube auch, dass wir, wenn wir das Spiel 5-mal spielen, wir das 4-mal gewinnen, weil ja eigentlich nur die Torchancen da nicht reingegangen sind. Also wir schon
wie viele gute Torchancen
genau,
hatten wir?
Genau, also ich finde, in den ersten 15 Minuten hatten wir schon ein paar.
Aber das kann es ja nicht sein.
Ja, 2-3 und dann war es ganz dünn.
Okay, dann kannst du sagen, aber dann kann ich zumindest argumentieren und sagen, ich fand die defensive Leistung und die Kompaktheit der Mannschaft in der zweiten Halbzeit und auch über 90 Minuten, fand ich, natürlich haben wir ein paar Torchancen zugelassen, aber ich fand das sehr erwachsen. Also ich hatte auch nie die Befürchtung, dass wir jetzt irgendwie das Spiel verlieren, außer dass man irgendwie so ein mulmiges Bauchgefühl hat, wenn man sie vorne nicht macht, kriegt man sie irgendwann hinten. Aber ich fand, kann man doch auch mal sagen, also ein Unentschieden mitgenommen, erwachsen, die Leistung runtergespielt. Ich sehe das nicht so negativ.
Aber da sind wir ja bei der Eingangsfrage. Unentschieden mitgenommen oder 2 Punkte verloren in dem Spiel, ne? Also,
naja, also am Ende des Tages 2 Punkte verloren.
Nie gefährdet. Ja, aber Kai, wir sollen aufsteigen und dann sagst du gegen, sind Kiel ist übrigens geteilte Achter mit Karlsruhe, also alles komplett gleich, beide 41 zu 40 Torverhältnis, aber dann sagst du gegen den 8. oder 9. der Tabelle, ein Unentschieden zu Hause vor ausverkauftem Haus war nie gefährdet. Also, naja, super.
Ja, ich sehe es halt so, es gibt halt Spiele, in denen die Dinger reingehen und wo du sagst, wo du mit der gleichen Leistung sehr viel Lob erntest und jetzt sind die Dinger halt mal nicht reingegangen. Das Spielglück war offensiv zumindest dann nicht auf unserer Seite und dann finde ich es aber sehr erwachsen, dass die Mannschaft trotzdem, wenn sie an solchen Tagen merkt, ey, heute flutschen die Dinger mal nicht rein, heute haben wir mal keine individuelle Aktion von Reis oder Glatzel, die den Unterschied machen, dass sie dann zumindest hinten den Kasten sauber hält. Das kann auch Stabilität fürs nächste Spiel geben und das finde ich, dass die Abläufe funktioniert hatten. Ich hatte zum Beispiel, ich fand jetzt auch aus Trainersicht,
Wessen Trainer?
Ja, aus Walters Sicht, ich glaube nicht, dass der an der Seitenlinie noch hätte irgendwie bewirken können, dass wir da offensiv noch kreativer sind und irgendwie das Ding reinschießen.
Ich fand,
hat sehr erwachsen gespielt.
Aber wäre jetzt eine Frage, findet ihr, dass man gemerkt hat, dass Walter nicht an der Seitenlinie stand? Also, dass Juli Hübner, dass er zu wenig auf dem, oder hätte Walter auf die Mannschaft was einwirken können, wenn er an der Seitenlinie gestanden hätte?
Also ich glaube, ein Trainer kann defensiv sehr einwirken, indem ein Spieler eine Sekunde schläft und er sagt, ey, weiter zurück, rück weiter ein, das Spiel ist gerade auf der rechten Seite, ey, geh mal weiter nach innen, ne, wenn er an der linken Seite steht. Ich glaube, dass du offensiv sagen kannst, ey, stell dich mal offensiver, mutiger hin. Aber ich glaube nicht, dass ein Trainer etwas skizzieren kann oder sagen kann, ey, im 1 gegen 1 dribbel den jetzt mal besser aus und leg den Ball mal direkt ins Fenster hinter die Abwehr, sodass er den nur noch abschließen kann. Ich glaube, offensiv, kreativ, torgefahrmäßig kann Trainer von der Seitenlinie relativ wenig
machen. Aber ich glaube, ganz kurz, Walter ist ein anderer Typ, wenn du Walter im Spiel anguckst, er ist ja auch einer, wenn es nicht läuft im Spiel, der sie auch in der 80. irgendwie noch mit seinen Gesten immer nach vorne treibt, während der Co-Trainer ja eine sehr ruhige Art am Samstag gehabt hat. Walter ist ja immer on fire, wenn es nicht läuft, dass er die Jungs irgendwie nach vorne treibt.
Dass sie dadurch einen Schritt davor kommen und den
Ball über die Linie treffen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwas bewirkt, aber vielleicht ist es auch dieses Ding, dass er halt den halt auch das vorlebt, was er halt umgesetzt werden will und dass es dann sie sich vielleicht am Ende des Tages in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen selbst eingelullt haben.
Oder nicht mutig genug waren, weil Walter
ist wie im Job, wenn der Chef nicht schaut, ab 1 macht jeder seins.
5%, okay.
Ja. Geschaut hat er, aber ich glaube tatsächlich ein bisschen, wenn er am Rand so minimal die Energie gefehlt hat, aber natürlich einwirken aufs Spiel kann er am krassesten, wenn er taktisch was umstellt, wenn er auswechselt. So, das sind ja die Sachen, wo ein Trainer dann irgendwie sagen kann, lass mal jetzt irgendwie vermehrt, irgendwie, ich habe alles analysiert, über links spielen oder.
Und sowas geschieht ja auch im Trainerverbund. Also das entscheidet ja Walter wahrscheinlich bei so einem Spiel nicht komplett alleine, sondern das wird ja eine Entscheidung sein, die auch im ganzen Trainerteam dort an der Seite besprochen wird. Irgendwie, weiß nicht.
Deswegen so richtig wissen, werden wir es jetzt rausfinden, wer es nicht können. Also ich glaube, es hat jetzt gerade nicht den Riesen-Impact gehabt. Man wird alle Szenarien vorher durchgesprochen haben. So, wenn das passiert, dann wird der eingewechselt und so weiter. Und wir, so wenn die A sagen, sagen wir B. Aber natürlich, irgendeinen Impact muss er ja haben, weil sonst kann ja wirklich bei jedem Verein Hans und Franz auf der Seitenlinie stehen. Und
Er hat sich über sich selber ja gesagt im Sky-Interview, ja, wenn der Alte nicht an der Seitenlinie steht, also er hat sich selbst als der Alte betitelt, sowieso ganz sympathisch immer, finde ich, und erfrischend seine Interviews.
Er hat ja auch gesagt, die Tischplatte hat sehr gelitten in den 90 Minuten, weil er hat wohl öfter mal so mit der Flachhand raufgeschlagen, weil es ihn halt geärgert hat, dass manche Dinge einfach nicht so geklappt haben oder funktioniert haben, wie sie es eigentlich sollten. Ne?
Vor dem Spiel war ja die Kamera auf ihn gerichtet.
Hat mitgesungen.
Er war in der Loge, ne? Er war in der Loge und hat lautstark mitgesungen, zu meinem Hamburg liebe ich sehr. Der Arm wurde nach oben gerissen und ja.
Mit dem Hoodie, er hatte einen Hoodie an, ne?
Was? War bei euch oder bei Element oder wisst ihr, welche Loge es war?
Wir waren in der HSV-Loge,
ja.
Und hat sich dann laut Sky-Informationen, das hat man während des Spiels nicht mehr gesehen, dort oben in die Kabine von der Polizei gesetzt, meinte, da ist er auf jeden Fall sicher und kann nichts passieren.
Ich hätte ihn da mal gerne im Sacko so, gesehen.
Ja, oder irgendwie mit so einer Kamera, die einen Stumm filmt, wie er da in den 90 Minuten so rumhalten will.
Okay, aber weil Gato ja schon angesprochen hatte, Kai, das ist doch zu wenig, so 0-0, auch wenn es erwachsen gespielt war. Wieder eine schnelle Frage an euch. Hättet ihr die Tabelle zum jetzigen Zeitpunkt vor der Saison so unterschrieben? Ja oder nein?
Nein.
Ja, ich schon.
Bones?
10.
Sonst fange ich an? Okay, dann antworte ich mal ganz kurz. Ich hätte sie definitiv so unterschrieben.
Ja.
Okay.
Wegen dieser 8-Punkte-Polster, die man schon hat. Also man kämpft jetzt nicht um Platz 4, 5, 6, sondern man hat eigentlich schon diese,
dass die ersten drei Plätze drin sind.
0.
Ja, nein, ist richtig. Ich sehe es auch so. Ich bin positiv gestimmt, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass der HSV, auch wenn er jetzt gerade nicht formstark ist, mit der Qualität, die er hat, in den restlichen Saisonspielen locker da oben bleiben kann, sogar die 1-2-Mannschaft noch überholen kann. Und dementsprechend hätte ich das so vorher unterschrieben.
Okay, aber das glaube ich auch. Trotzdem hätte ich vor der Saison, hätte ich mir trotzdem eher so ein Darmstadt erwartet, die doch schon noch eine Stufe mehr drauf haben. Oder vielleicht sogar noch einen Ticken besser als Darmstadt. Also wirklich so ein Durchmarsch. Das hätte ich mir schon irgendwie erhofft.
Ja gut, das haben wir uns eigentlich jede Saison erhofft, wenn man realistisch ist.
Stimmt. Aber deswegen hätte ich vor der Saison so eine Tabelle gerade nicht unterschrieben, sondern.
Oh Jungs, wenn wir zur Relegation fahren, ey, das ertrage ich mit ganz viel Alkohol.
Also aber hast du wirklich nach den letzten Jahren wirklich auch noch zum sechsten Mal jetzt auf den Durchmarsch gehofft?
Ja, jetzt tatsächlich.
Ne? Ja. Ist gut. Optimistisch. Was stimmt dich denn jetzt positiv, dass wir nicht abkacken, sondern dass wir jetzt die nächsten Spiele Punkte holen.
Das war die fünfte gelbe Karte von Schonlau? Nee, warte mal, die nicht.
Wäre abkacken bei dir schon Relegation, oder?
Ja, jetzt erstmal die nächsten vier Spiele, sagen wir irgendwie 6.
Schnelle Frage, wäre abkacken Punkte. Für dich eine, für die Relegation für dich abkacken?
Stand jetzt.
Vor dem Kaderhintergrund wieder?
Stand jetzt ist abkacken Relegation, ja. Aber ist.
Ja, du auch? Für mich wäre. Abkacken, wenn du hinter Heidenheim ins Ziel kommst.
Relegation.
Ja, finde ich geil. Liebe Hörer, wem seid ihr am ähnlichsten? Also für mich wäre es auch abkacken, weil es gibt drei Plätze, die noch zu vergeben sind da oben in meinen Augen. Und wenn wir den dritten von drei machen, ist es abkacken.
Ist für mich auch, vor allem, weil wir letzte Saison auch in die Relegation gekommen sind.
Bin ich stolz, dass das im Moment
ein Bayern ist. Aber ich meine, wenn wir in der letzten Saison mit der Qualität, die letztes Jahr noch in der zweiten Liga vorhanden war, nämlich mit Schalke und
Bremen
dort Rostock. Den dritten gemacht haben und jetzt wieder den dritten machen würden, dann wäre es für mich abkacken, dann wäre es für mich einfach keine erfolgreiche Saison. So.
Ja, aber die anderen müssen ja auch erstmal gewinnen.
Das heißt, nach Hause bringen. Ne?
Wir sprechen jetzt über ungelegte Eier. Deswegen
also oben, aber vor allen Dingen auch Düsseldorf und St. Pauli. Also St. Pauli, wenn ich heute, habe ich nur gelesen, wir jagen den HSV.
Ja, ey,
also ich sag mal so. Das
die ist sollen der, sich Laufschuhe anziehen, weil die werden gejagt.
Das ist der Zeitpunkt, wenn du 5-0 gewinnst gegen St. Pauli.
Genau,
bist du auf dem absoluten Höhepunkt und dann auf einmal sagst, wir jagen den HSV.
Dann kriegst du 0-1 gegen Regensburg.
Das ist der Turning Point, wo es für die
wieder nach oben war. Aber den Turning Point könnte man gerne beim Derby haben.
Ja. Apropos Derby, Muchel, leider ist seine These nicht aufgegangen. Letzte Woche habt ihr das ja nicht besprochen. Du hast ja gesagt, der HSV steigt ungeschlagen nach dem St. Pauli-Spiel auf. Leider hat es gegen KSC. Ist es gerissen.
Danke, dass du mich daran nochmal erinnerst. Ich werde nachher auf jeden Fall nochmal die Kicktipp-Runde ansprechen.
So. 13 Punkte.
Na, Kai, was ist los?
Schon wieder vergessen.
Boah. Vielleicht sollten wir die Kicktipp-Runde am Freitag mit dir nochmal.
Bitte, liebe Hörer, schreibt mir doch einfach mal auf Instagram so einen kleinen Reminder. Aber jetzt
und nicht schreiben mehr. Einige.
Ab nächster Saison.
Und schreiben einige. Ah, Kai, schon wieder nicht getippt. Ja. Und, also, ja.
Naja. Scheiß St. Pauli, halten wir das fest.
Dritte Frage, Kai. Ja.
Nee. Du bist mit deinen Fragen, okay. Bist du durch, ne? Mehr oder weniger.
Mehr oder weniger, ja.
Zwei Fragen.
Das waren nur zwei. Ja, die anderen haben wir, glaube ich, so on the go ja. So ein bisschen beantwortet.
Schnelle Frage, waren das alle Fragen von Kai?
Wie läuft's eigentlich? Hat jemand Infos, wie es in der Raute läuft beim
Du meinst Raute Plus?
Ja. Ist da jemand? Ist das
keine
voll?
Ahnung.
Nee, ich habe noch gar keinen gesprochen, der auch überhaupt mal da war.
Das hatten wir noch am Anfang mal besprochen, ne?
Das Konzept hatten wir auch gut eigentlich, ne? Ja, also
eigentlich war es ganz gut, aber ist mir jetzt gerade irgendwie so in die Birne geschossen. Und dann hat bei Instagram uns Max geschrieben und hatte eine Anregung. Und hatte auf HSV, Kai zeigt uns irgendwas. Hatte geschrieben, so bezüglich der zweiten Mannschaft, und ist auf die Diskussion nochmal drauf eingegangen, die wir letzten Wochen hatten. Dritte Liga, lässt man sie aufsteigen, ja oder nein? Und Volksparkstadion. Und was haltet ihr eigentlich davon? Oder glaubt ihr, das wäre erfolgreich? Und so wie ich unser HSV-Fans momentan einschätze, muss ich das eigentlich schon fast mit ja beantworten, ist, was wäre eigentlich, wenn man ein Spiel von HSV 2 mal im Volksparkstadion austragen würde?
Gab's ja schon, ist ja nichts Neues. Ja,
aber wann denn?
Gegen St. Pauli, wenn HSV 2 gegen St. Pauli gespielt hat, dann wurde das im Volksparkstadion.
Aber das ist ja schon irgendwie länger her, oder nicht?
Ja, es ist schon ein bisschen her, aber ich kann mich noch gut dran erinnern. Da aber saßen wir also die HSV-Fans saßen alle so auf der Tribüne unten im A-Rang, ich glaube 1A, 2A, 3A. Und St. Pauli im Gästeblock, und das waren die Amateur-Derbys.
Aber so ein Highlight-Spiel der Saison, auch wenn es nicht gegen St. Pauli ist, glaubt ihr nicht, dass man da das zumindest so voll, also aktuell zumindest so voll bekommt, dass irgendwie, weiß nicht, mindestens 25.000 Leute da sind? Also es muss sich irgendwie wirtschaftlich einigermaßen lohnen, ne? Kannst du das Stadion
Du denkst wirtschaftlich schon wieder, ne? Also,
nö, ja, aber du kannst ja nicht sagen.
Wie viele mich angeschrieben haben mit dieser Ticketpreisdiskussion mit uns beiden letzte Woche, ne? Was bei dir falsch ist mit deinen Ticketpreisen.
Ja, also ich meine, wenn du es aufmachst und dann kommen jetzt 5.000 Leute, dann ist ja so, dann sind erstens sind die lost im Stadion, zweitens macht der HSV Minus, dann kannst du auch direkt da spielen lassen, wo sie jetzt spielen lassen. Das muss ja irgendwie schon sein, eine gewisse Schwelle muss ja schon irgendwie.
Aber du musst schon ein bestimmtes Kontingent haben, damit es auch geil ist. Und es ist wie bei Konzerten auch, lieber eine kleine Halle, die brechend voll ist, ja, als eine große Halle, die irgendwie nur ein
Drittel Stulle reinschmeißen kannst. Ne?
So, absolut. Deswegen sind manchmal die kleineren Gigs in der Barclays geiler als Annie im Logo, geiler als in irgendwelchen großen Hallen.
Ah, da habe ich noch eine Frage, wo du es gerade aufgemacht hast, eure Diskussion, die fand ich auch sehr interessant. Kam da viel auf deinem Kanal?
Tatsächlich, also bei mir kam relativ viel zu der Ticket-Diskussion.
Muchel hat ja gesagt, man tötet halt die Fankultur auch, und man schreckt auch die Leute ab, die sich halt vielleicht nicht so viel leisten können, und du warst ja eher auf dem wirtschaftlichen Betrachtungswege vom HSV.
Ja, um es auch mal die Seite zu beleuchten. So.
Ja, ich frage mich so, die entscheidende Frage ist doch, wie viel mehr Kohle nehmen sie jetzt ein, wenn du den Ticketpreis meinetwegen von, ich habe jetzt gelesen, 84 Euro war das irgendwie so?
99 Euro
statt.
War billigste Kategorie,
statt,
ne?
Irgendwie,
nein, das war
nicht. Ich hoffe, du hast die Folge gehört, weil da haben wir es nämlich skizziert, alles.
Ja, okay, statt 60, aber die Frage ist ja, du musst ja abwägen zwischen dem Mehrwert, den du dann an Ärger bekommst, so, und wo die Fans dann enttäuscht sind. Also da kann man ja lieber an anderer Stelle mal die Kohle irgendwie versuchen reinzuholen.
Ich glaube, dass man sich den Ärger, dass man das über sich ergehen lässt, weil die Leute die Tickets trotzdem kaufen und es immer noch genug Leute gibt, die auch so viel Geld dort für hinlangen und bezahlen, dass man sagt, okay, solange es jetzt nicht irgendwie, weil der harte Kern wird mit Dauerkarten versorgt sein. Ich glaube, du machst ja so in der Zwischenbasis zwischen Dauerkartenbesitzern und Leuten, die für die es irgendwie relativ ohne Probleme solche Preise zu bezahlen ist.
Genau.
Da machst du dir eigentlich kaputt bei Familien, die es irgendwie sich nicht leisten können, mit Kindern irgendwie ins Stadion zu gehen. Ich glaube, das ist eher das, wo es hakt, und ich glaube, das nimmt man wahrscheinlich in Kauf.
Na gut. Ja. Ich will da jetzt nicht noch, wenn ihr das schon skizziert habt.
Nee, das hatten wir einmal schon skizziert, aber Bochum scheint so viele Nachrichten bekommen zu haben.
Ja,
Anti-Gato.
Also, nein, Anti-Gato nicht, aber zumindest, dass sie die Diskussion interessant fanden. Und
gab es noch Argumente, die ihr beide jetzt nicht irgendwie sofort letzte Woche irgendwie aufhattet, wo du meinst, aus der Sichtweise habe ich das noch gar nicht betrachtet, was der oder der
Hörer. Nee, wir haben es schon, es waren ja zwei komplett konträre Sichtweisen, und dementsprechend hat das ja eigentlich alles abgedeckt.
Wisst ihr, was mir dann noch so eingefallen ist, dann, was man eigentlich dann noch hätte machen können als kleines Bonbon, und was auch schon wieder ganz cool ist, wenn man die Ticketpreise schon so hoch macht, dass man dann auch ein Goodie bekommt.
Gab es. Aber also, nee, war jetzt, das Spiel war ja noch nicht, aber zumindest gab es jetzt im Stadion von Pop Feinkost, gab es HSV-Fahren.
Ja, aber so, ich meine, die Tickets werden heutzutage ja nicht so, mehr per Post zugeschickt, so, aber okay, dass man zumindest irgendwie auswählen kann.
Also, ich war dabei, Schlüsselband oder.
Ja, oder Fischerhut Nils. Also ich meine, das Ding kostet doch wirklich.
Wollte ich gerade 9 Euro.
2 Euro für Produktion. So, und dann hast du einen Warenwert von, ja, weiß nicht, 19, 20 Euro, 15 Euro oder sowas. Alle freuen sich und du hast das ganze Stadion mit Fischerhut Nils voll. Oder halt ein Fanschal oder sowas, gibt es halt gratis dazu. Und
ich habe 99 Euro für mein Ticket bezahlt. Steht denn da
drauf? Wie, gibt doch auch von, es gab doch mal wie, von den Businesskunden gab es doch auch mal diese Mütze, diese HSV-Mütze.
Du hast auch dieses Casio-Stirnband, als Takahara damals verpflichtet wurde.
Ja, ne? Genau, das gab es aber für jeden. Aber es gibt für den, den Business-Bereich gab es mal eine Mütze mit, ich glaube, Business-Card oder Business-Seats oder so. Ja, es war auch schon grenzwertig, ja, wenn du die Leute in der Stadt gesehen hast, die mit dieser Business-Seats-Mütze rumgelaufen sind. Schwierig.
Aber es gab ganz am Anfang, als ich die Dauerkarte zum neuen Stadion bekommen habe, in 25A, ich glaube 99-2000, da hat man diesen HSV-Block-Schal quasi bekommen.
Das ist geil.
Also, das Schal ist nicht 25A drauf, sondern einfach nur so blau, weiß, schwarz, keine Ahnung.
Balkenschal, ja.
Balkenschal, so der klassische. Und der war derbe geil, war mir auch heilig, aber wie so vieles hat er dann doch irgendwo nicht überlebt. Ich habe keine Ahnung, wo der mir jetzt ist, aber ich hatte ihn wirklich 10, 15 Jahre immer noch und
das sind auch mal geile Goodies. Das sind auch geile Goodies, weil, also, wenn, wie du gerade gesagt hast, irgendwie HSV-Fähnchen, Scheiß drauf. Aber so ein Fischerhut Nils, wenn du 50.000 mit Fischerhut Nils im Stadion hast, das ist doch.
Ich finde auch geil, wenn man zum Beispiel ein Ticket kauft, dass man da dann noch irgendwie sagt, so plus 5 oder plus 9 Euro mehr kriegst du irgendwie den Fischer und Nils oder sowas. Ja.
Der im Einkauf 2 Euro kostet, dann hat er
in der Produktion.
Mehr gewinnt. Ja, ja, ja. Also
ja, ja, klar.
Ja, oder
der Arthur denkt da schon wieder. Nee,
oder 5 Euro, ist das scheißegal. Ja. Aber wie geil ist denn, wenn du da noch so eine Option hast? Also ich würde da relativ oft drauf klicken, weil so in den Fanshop gehen und bla bla, aber dann einfach so geil drauf klicken. Und du hast, ich finde es nicht geil.
Ein Upsell noch beim Ticket.
Jedes Mal, wenn die Kamera in die Ränge schwenkt und da sind 10 von 15 Leuten tragen den Fischerhut.
Es gibt übrigens alles bald geil. Den Fischerhut Muchel von echt? Abschlag. Ja, wir sind gerade dabei, auch einen Fischerhut sehr für geil, Abschlag zu machen.
Und wo man auch sagen muss, ist, dass das, was wir jetzt hier vorschlagen, ja auch in Amerika schon gang und gäbe ist, wo es eben nicht nur 5 verschiedene Ticketpreise gibt, sondern reihenweise Packages gebucht werden können bei den Spielen mit allem drum und dran. Ja. Und ich glaube, dass die Delegation ja auch dann oft offen ist für Neues und wir schon darüber schauen über einen großen Teich und das nur eine Frage der Zeit ist, bis sowas in Deutschland dann auch ankommen.
Du kriegst auch diese limitierten Schals, wenn du dieses lebenslange Mitgliedschaft abschließt, da kriegst du ja auch irgendwie.
Genau.
So, und wenn, wie gerade du sagst, wenn du so ein 99-Euro-Ticket da hast, kannst du ja irgendwie so ein Merch-Ding, was 5 Euro im Shop kostet oder 10 Euro, kannst du ja dazulegen, das kostet den Hass. Ja, die Marge ist ja eh schon da, die Gewinnmarge.
Ja, das Ding ist halt immer, du schickst das Ticket halt nur per E-Mail, da musst du
Paket. Das ist natürlich eine Nachhaltigkeitssache auch, ne? Dann hast du wieder einen Versand, den du irgendwie.
Man muss es schon aktiv
irgendwie. Ja, oder man sagt, hier, damit erwirbst du, kannst du dir abholen und dann liegt es ja beim Kunden, ob er es abholt.
Dann finde ich es besser, dass du irgendwie einen Voucher hast irgendwie für eine Stadionbesichtigung oder irgendwie, keine Ahnung, für das Ticket noch für ein EV-Spiel irgendwie noch mit verbindest, dass du sagst, okay, mit deinem Ticket für St. Pauli, was du dir irgendwie für viel Geld irgendwie erworben hast, hast du gleichzeitig noch ein Ticket für HSV Eishockey beispielshaft. Ja. Du kannst mit diesem Ticket hast du die Option, bei den nächsten 5 Heimspielen ein Spiel davon zu besuchen. So, nimmst deine Karte mit oder zeigst einmal vor, wird abgescannt, so um so vielleicht nochmal irgendwie die Leute auf den Geschmack zu bringen, irgendwie den EV noch mit zu supporten.
Ja, oder dass irgendwie vielleicht 10 Euro von diesen 99 Euro in die Nachwuchsförderung fließen.
Ja, aber dann brauchst du es auch nicht machen.
Oder gratis Bier fürs ganze Spiel. Gratis Bier für 99 Euro.
Da müssen wir mit Holsten mal sprechen.
Mit Holsten, genau. Aber ja. Ich bin dafür, dass alle, die cool sind, kaufen sich den Fischerhut von Muchel. So.
Ja, Fischerhut
Muchel. Innes, wer ihn hat.
Aber wenn du sagst, den Balkenschal hast du verloren. Ne? Was ist für euch so das geilste Accessoire, was man aus dem Stadion mitgenommen hat? Also was man mitnimmt? Also Accessoire meine ich damit so Andenken, also als Beispiel, was glaube ich jeder auf seinem Trikot irgendwo hat, ist ein Senffleck, oder? Ja. So. Ja, gibt's da noch irgendwas Lustiges, was ihr irgendwie habt, was man auf jeden Fall irgendwo mitgenommen hat? Beispielhaft irgendwie, dass irgendwas aufgerissen ist, weil man irgendwo am Zaun hängen geblieben ist, oder Habt ihr da irgendwelche lustigen Sachen?
Nicht bei HSV, aber beim Rostock. Da wollten wir über Stadion-Sound, jetzt waren die waren früher ein bisschen flacher.
Ja.
Und ich hab's nicht ganz geschafft und reiß mir so vor dem Spiel hier die Hose von der Arschbacke bis zur Kniekehle auf. Ja. Und stehe 90 Minuten im Steher bei 5 Grad. Es war irgendwie Februar, irgendwie auch Rückrunde. Und er hat alles abgefroren hier.
Wie viele Zentimeter?
Also wirklich hier vom Hintern bis in die Kniekehle. 30 Zentimeter.
Ja, 30 Zentimeter, komm mal.
Wie lang ist das denn hier?
Digga, nicht den Riss.
Hier vorne, das waren 18,87 Zentimeter. Oh Mann, nein, Spaß, Alter, beiseite. Nee, solche Sachen, aber jetzt Senfleck, klar.
Senfleck ist ein Klassiker, oder?
Was bei dir,
Muffel? Bierkrawatte gibt es natürlich auch, ne?
Stimmt. Wenn es so runter, also man versucht zu trinken.
Beim Trinken irgendwie an den Seite noch runterläuft und dann alles auf dem T-Shirt landet oder auf dem Trikot und dann hast du hier schön so eine Bierkrawatte.
Bei mir ist grundsätzlich immer alles auf den Oberschenkeln, weil ich irgendwie immer, weiß nicht, irgendwas platscht immer von oben rauf. Es ist immer nass.
Und ich stand mal mit einem Freund beim 25A auch und der hat tatsächlich so ein Fischbrötchen abbekommen und so einen kleinen Fisch an die Backe.
Schön Lachs.
Ja, schön Lachs.
Eine Frikadelle. Nee, schöne Frikadelle an die Backe.
Bismarckbrötchen, weißt du? Da
ja, Bismarck. Du hattest ja, war ja auch vorher wieder bei Sky 1A zu sehen beim Siataki-Tanzen. Hattest du dieses Mal auf deinem Trikot Free Vuskovic mit dem Edding gemalt. Kam gut an.
Das freut mich, dass es gut ankam. Und ich habe das Trikot nämlich zu Hause gefunden. Das war ein Trikot der aktuellen Saison. Und ich weiß nicht, wann ich es bestellt habe, aber ich muss es irgendwann mal bestellt haben. Wahrscheinlich im Alkoholfluss. Ich weiß, wann ich es bestellt hatte. Ich wollte eins bestellen, um hinten Jansen rauszuschreiben. Aber dann habe ich es doch irgendwie nicht gemacht, weil ich es doch nicht so sehr gefühlt habe, wie Hoffmann raus damals. Und,
aber Free Vuskovic, richtig, das fühlt man.
Fühlt man, deswegen habe ich das auch vor dem Spiel sozusagen nochmal dann mit Edding draufgeschrieben. Und weil es ist alles ein Riesenskandal. Wir haben ja auch bei Instagram tatsächlich die Fragen, also da haben irgendwie 10, 12, keine Ahnung wie viele Leute, Free Vuskovic geschrieben, und weil das ist wirklich krass, ne? Also um nochmal irgendwie alle ins Boot zu holen, heute haben wir Montag, letzte Woche war dann am Freitag, ne?
Freitag, genau.
War die Verhandlung, Jonas Bold ist auch extra wieder hingeflogen in Frankfurt, und da kam raus, dass eigentlich noch nichts rauskam, und zwar, dass das Urteil in den nächsten 14 Tagen, also ab Freitag, schriftlich irgendwann eingeht, und das Urteil kann natürlich entweder sein Freispruch oder weiterhin, dass er schuldig ist, und was auch immer passiert, die wahrscheinlich jeweilige andere Partei wird dann in Berufung gehen. Aber,
also, aber der Ankläger, nochmal, der Ankläger hat in dieser Verhandlung am Freitag zu Protokoll gegeben, dass er begrüßen würde, dass die Strafe nicht ganz so hart ausfällt.
Also da ist ganz was im Argen, ne? Also das heißt, ist es WADA oder NADA? Wer klagt denn an?
NADA.
Und also wenn Vuskovic freigesprochen wäre, wäre er sofort spielberechtigt, ne? Das
Ist
nochmal so als Side-Fact. Und dann stand ja auch in irgendeinem Zeitungsartikel, ich habe es nur bei Newstime tatsächlich bei einer Insta-Story gesehen.
Ja, die sind immer super informiert, ja.
Dass im Hinterzimmer quasi inoffiziell, also nicht vor Gericht, so gesprochen worden ist nach dem Motto, okay, Vuskovic, wenn du zugibst, dass du schuld bist, dann bist du kürzer gesperrt und vielleicht nur bis Saisonende, nur bis zum Sommer, ne? Wo man eigentlich sagen müsste, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, ne? Ich habe das, wie gesagt, nur aus der Insta-Story. Ich kann auch sein, dass ich da irgendwas falsch überlesen habe, aber sollte das stimmen, ist es ja eigentlich für Vuskovic, eigentlich müsste er es annehmen, rein theoretisch, das ist wie so eine halbes Jahre Verletzung, aber
so.
Auf der anderen Seite, also jetzt, wenn man Chance-Risiko abwägt.
Ne? Hast du einen Stempel, dass du ein Doping-Typ bist.
Ja,
ne?
Genau. Und ihm geht es wahrscheinlich auch mittlerweile auch dann
einfach um die Sache.
Um die Sache, weil er unschuldig ist und er denkt so, ey, what the fuck, damit mit dieser billigen Nummer, dass sie jetzt schon versuchen, irgendwie ihren eigenen Arsch zu retten, und ich soll ja pseudo sagen, dass ich schuldig war, und dann machen die weiter, und dann geht das bei den anderen Sportlern vielleicht noch so weiter, und dann werden andere gesperrt. Also ich glaube, da hat er so richtigen Kämpferwillen auch entwickelt, dass er jetzt sagt so, ey, never ever.
Ich erwarte teilweise jetzt auch mittlerweile auch von anderen Vereinen, dass die mal mit auf diesen Zug aufspringen und das einfach mal mit hinterfragen. Also Jonas Bolt hatte das im Interview bei Sky auch so ein bisschen angesprochen, dass man da natürlich jetzt auch so ein bisschen hofft, dass andere Vereine mit auf diesen Zug aufspringen und jetzt nicht für Vucevic, aber für die Sache an sich kämpfen, ne? Das Ganze zu hinterfragen, wie überhaupt dieses Bild zustande kommt, dass anhand von Bildern, dass darüber entschieden werden kann, ist das jetzt positiv oder nicht. Es gibt mittlerweile ja komplett andere Möglichkeiten, um EPO nachzuweisen. Warum das immer noch auf diesem Wege passiert. Und ich glaube, da sieht mittlerweile der HSV auch sich als Pionier in Anführungsstrichen A für Vucevic zu kämpfen und auch für die Sache an sich, um das Ganze zu hinterfragen. Schade, dass das Ganze jetzt auf dem Rücken von Vucevic passiert, aber
ja, also vielleicht wissen wir nächste Woche schon mehr, wenn das Urteil schriftlich eingeht. Wie gesagt, es wird dann noch nicht beendet sein, höchstwahrscheinlich der Fall, sondern noch in die nächste Instanz gehen.
Positiv ist da ja hervorzuheben, dass der HSV zumindest die Verantwortlichen sich da mehr für Vucevic einsetzen anscheinend, als das üblich ist in anderen Vereinen. Ne? Also dass man da auf jeden Fall hinter dem Spieler steht und nicht nur an der Seitenlinie, sondern da auch aktiv mithilft.
HSV halten zusammen, ne?
Definitiv.
In dem Fall und in den anderen Fällen hat man es in der jüngeren Vergangenheit auch immer gesehen. Das ist der Verein, sei es jetzt bei Jatta gewesen oder wo auch immer, er wächst zusammen, alle halten zusammen, es wird nicht mehr hinterm Rücken irgendwie dann das Messer reingerammt und Fans.
Ein bisschen wie Uli Hoeneß seine Schäfchen damals immer geschützt hat, ne?
Ja, also eine große Familie sozusagen und komm mal was wolle.
Und diese große Familie ist jetzt, vielleicht passt es dazu gerade. Am Freitag war eine Beerdigung oder zumindest keine Beerdigung, aber ein großer Teil der HSV-Szene hat sich getroffen, um Abschied zu nehmen von Peppi. Peppi ist Gründungsmitglied von der CFH damals und ist vor, ich glaube, einer Woche war das jetzt, ist er leider verstorben.
Anderthalb oder zwei Wochen.
Oder anderthalb Wochen, ja. Peppi wohnte bei mir quasi wirklich 50, 60 Meter Luftlinie von mir entfernt und ist leider viel, viel zu früh, wie viele junge Leute natürlich auch, die irgendwie von uns gehen, zu früh von uns gegangen. Und am Freitag hat sich die HSV-Szene, gerade so sein engster Kreis, natürlich auch von der CFH, aber auch Leute, die irgendwie aus Amerika angereist kamen, aus Dänemark, viele von Kopenhagen, mit denen er auch viel zu tun hatte. Dann war er bei den Huskies, bei den Footballern, wo er sich engagiert hat, die waren auch dort. Und es war eine Fähre gemietet und man ist eine Stunde, sind wir über die Elbe gefahren, haben ein paar Worte zu Peppi gehört, auch nochmal ein paar lustige Anekdoten, natürlich alles ein bisschen gefiltert, weil auch ein paar Familienmitglieder da waren und wenn du zum Fußball fährst, was wir alle machen, da passiert auch mal Sachen, die
jetzt beim Fußball bleiben.
Die beim Fußball bleiben, genau. Und ja, Jojo, unser ehemaliger Capo, hat ein paar nette Worte auch zu ihm gesagt und dann wurden ein, zwei Lieder noch gespielt und man konnte sich so ein bisschen von ihm verabschieden. Das war echt ganz, ganz rührend und auch angemessen. Ich kannte Peppi auch, ein feiner Kerl, der sich immer für den HSV gerade gemacht hat, immer sehr viel auch diskutiert hat, gerade in den sozialen Medien, sei es HSV oder andere Themen. Er war von seiner Meinung immer nicht abzubringen. Das werde ich echt vermissen. Und aber wenn du HSV-Familie sagst, es ist schon schön, dass dann zu so einem unschönen Anlass doch wirklich auch Leute, die sich sonst nicht grün sind, zusammenkommen und Abschied nehmen. Und das zeigt immer mal wieder auch, was diese Familie, diese HSV-Familie doch auch bedeutet. Es ist super viel Geld zusammengekommen, um seine Beerdigung zu bezahlen, um seine Familie zu unterstützen. Und das ist nicht selbstverständlich. Und deswegen, ja, das war auf jeden Fall, so startete Freitag und passte in dem Fall zur HSV-Familie.
Ja, das ist auf jeden Fall, also finde ich sehr, sehr cool, ne? Sehr gute Aktion. Kann man nur befürworten. Ja, bei Instagram, wir machen mal einen kleinen harten Cut.
Ja, es passt nirgendwo rein. Also, ja, aber irgendwo, es passte gerade zur HSV für mich. Deswegen.
Ist zu Recht auch, völlig zu Recht. Das, so muss es sein. Kommen wir wieder auf die ganz seichten, oberflächlichen Themen jetzt hier. Bei Instagram haben uns tatsächlich relativ viele geschrieben und es wurde schon nach der Aufstellung fürs nächste Spiel gefragt.
Schonlau ist es nicht.
Schon
fünfte gelbe Karte.
Dumm. Montero wird hier gesagt.
Vucevic eventuell auch nicht. So.
Ja, also Montero wird hier schon gesagt, wird das Spiel, wird Spieler des Spiels werden das diesmal.
Für
also
mich okay.
Da Montero und Vucevic, und David.
Oder macht er vielleicht wieder David Haier und rechts Katterbach?
Also ich würde sagen, David Haier hat so gar nicht
funktioniert. Weil es nicht funktioniert hat in Karlsruhe.
Ja, und also also zum Beispiel so Schonlau, muss man sagen, das ist ja das, was du meintest, Kai, das kann man als mega positiv mit rausnehmen, die Abwehr, die
seine Grätsche da zum
ja, also war stabil.
Hat er vorher aber auch einen Stellungsfehler verkackt, ne? Also er hat wieder ausgebadet.
Also wir haben ich sag's mal, sicher und klar zu null gespielt, ja, so, also in Anführungsstrichen klar, so, ne, aber.
Und auch David gibt das, finde ich, immer eine Sicherheit, ne? Also ja, du hast das Gefühl, David spielt neben Schonlau, hat er eine ganz andere Präsenz.
Und da ist natürlich jetzt das Risiko, welche Präsenz hat er neben Montero?
Zwei Punkte dazu. Ich glaube, dass Düsseldorf sich jetzt so ein bisschen gefangen hat. Ich hatte mir ein paar Spiele von denen angeguckt und jetzt dann auch doch, deren Schwäche war ja so ein bisschen die Offensive. Das haben sie in den letzten Spielen beigelegt. Dementsprechend wird das gar nicht so einfach. Walters Strategie ist da, glaube ich, relativ simpel. Er sagt, wenn wir viel den Ball haben und viel offensiv probieren, dann ist der Ball wenig, dann kriegt unsere Abwehr wenig Druck. Und das Zweite ist, dass sie jetzt extra, glaube ich, es kam vor ein paar Stunden gerade rein, nochmal ein Testspiel angesetzt haben gegen Braunschweig. Am Donnerstag um 12 Uhr, kann ich nur jedem empfehlen, gibt es auf YouTube, kann man sich das reinziehen, das ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und da werden sie, glaube ich, Montero, David testen, dass die Jungs da nochmal einen richtigen Test haben, damit die da nicht das erste Mal zusammenspielen, weil sonst sehe ich auch schwarz.
Ich glaube, du musst Walter Montero auch an die Hand nehmen, ich glaube. Da hat er eine Halbzeit in Heidenheim, wo du gleich drei Dinger fängst, denn in Karlsruhe bist du eingewechselt in der 30. Und gehst mit Gelbrot in der 87.
Aber auch hier kann der Anspruch nicht sein, dass wir dann zu null spielen, oder meinetwegen dann fang ein oder zwei. Ich traue unserer Offensive, die nun wirklich oft bewiesen hat, was sie kann, drei Tore zu.
Außer jetzt im letzten Spiel, ne? Da hätte ich auch gesagt, also wenn mir jemand sagt, dass wir gegen Kiel kein Tor fangen, gewinnen wir sicher. Aber jetzt haben wir auch geschwächelt, also und zwar richtig krass
Ich glaube, Montero ist bei in Walters Hierarchie auch gar nicht erste Wahl. Also er hätte ja auch Montero in Karlsruhe von Beginn an spielen lassen und trotzdem hat sich Walter für die Alternative Haier in der Innenverteidigung entschieden. Also selbst wenn du einen Außenverteidiger lieber in der Innenverteidigung hast als einen gelernten Innenverteidiger, dann scheint Montero...
Aber warten wir mal das Spiel ab, ne? Wie die sich machen. So ja, jetzt
das ist korrekt, aber nach Karlsruhe musst du ganz klar sagen, David und Haier, bitte nicht.
Ja.
Und Montero hat ja da die zweite Halbzeit, wo er eingewechselt wurde, hat er ja gut gespielt.
Ja.
Also ich wäre stark dafür, dass David Montero spielen und dann außen quasi und wie gehabt, alternativ eventuell Katterbach, der nämlich ein, zwei sehr gute Aktionen gehabt hat.
Ein, zwei Fehler zugestehen, ja? Den gar nicht den Druck machen und sagen, ey, das muss perfekt sein und bloß keine Fehler machen, sondern sagen, ey, lieber befreit auflaufen, ihr habt Heuer hinter euch, ihr habt eine funktionierende Mannschaft vor euch, haut euch rein.
Ja, das kleine Problem nur ist, kann man sagen, aber für mich ist der Druck jetzt riesig. Er kann noch größer sein, aber es ist der 26. Spieltag und das ist jetzt so ein Spiel.
Aber unter Druck entstehen ja Sterne, ne?
Richtig.
Also oder Diamanten.
Ja.
Ja. Das ist jetzt ein Spiel,
so wenn. Ganz zum HSV darfst du auch nicht wechseln, wenn du dir da immer sofort in die Hosen machst.
Ja, natürlich nicht. Dann bist du ja auch irgendwann kein Fußballprofi, wenn du mal in den entscheidenden Momenten verkackst. So, aber das war gegen Kiel, war jetzt schon so, ich sag mal so, war eins. So, also haben jetzt unentschieden gespielt, gefühlte Niederlage, das war so alles jetzt so und Magenrummeln und ungutes Gefühl und jetzt kommt das nächste Spiel.
Aber
also,
kommt die Pause denn gerade richtig?
Boah, weiß nicht, also ich brauch's jetzt nicht. Also man kann auch sagen, man kann jetzt auch umstellen.
Aber habt ihr nicht auch ein bisschen das Gefühl, dass manche Spieler gerade so einen kleinen Downer haben, so einen Reiß, der finde ich nicht ganz die Spritzigkeit und Fitness hat wie zuvor?
Ich weiß nicht, wenn wir jetzt seit sechs, abgesehen von Nürnberg schleppen wir uns ja seit sechs Spielen mehr oder weniger.
Ja, aber durch diese kommt denn die Pause vielleicht ganz
deswegen, es ist für mich nicht nur gerade nichts vorübergehen. Ich weiß nicht, ob die Pause etwas bringt. Das meine ich so.
Ah, okay.
Ob generell jetzt wieder, die merken ja auch, jetzt kommt wieder die Crunch-Time der Saison. Und deswegen bin ich auch nicht bei Kai meint ja auch, ja, ihr habt ja Heuer hinter euch, spielt ein bisschen befreit auf. Jetzt müssen die Siege ja fallen. Also jetzt gibt es ja wieder keine Entschuldigung. Und da ist die Frage,
aber die Saison ist ja auch nicht vorbei, wenn du jetzt gegen Düsseldorf verlierst.
Nee, aber wenn du gegen Düsseldorf verlierst, dann ist scheiße. Und wenn du gegen Düsseldorf gewinnst, dann ist erstmal wieder so, okay, wir haben den 2-Punkte-Schnitt drin pro Spiel. Es war wohl nur irgendwie ein Ausrutscher gegen Kiel und du hast gegen eine sehr formstarke Mannschaft gewonnen. So.
Bist vielleicht auf 11 Punkte weg.
So, aber ne? Tatsächlich, die Pause finde ich jetzt auch eigentlich doch gar nicht so schlecht, wenn ich drüber nachdenke. Eben dachte ich so, wir können auch weitermachen, aber es ist wie so eine, wenn es im Spiel nicht läuft, so wie beim Basketball, dann machst du immer so ein Timeout so oder beim Handball. Jungs, okay, jetzt einmal alle runterkommen, schüttelt euch und wir machen nochmal die Würfel im Becher und würfel nochmal alles neu und jetzt ist ihr Form gut so.
Also ich glaube, wenn du 1-1 spielst, wieder so überlegen warst wie jetzt gegen Kiel, mal ich nicht den schwarzen Peter an die Wand. Dafür ist mir die Mannschaft zugewachsen.
Aber du warst ja
viele individuelle.
Aber du warst ja auch schon. Du hast ja nur 30 Minuten überlegen. Den Rest danach hat Kiel sich ja mehr oder weniger eingestellt von der Verteidigung.
Also
ja,
schwarzer Peter malen wir jetzt auch nicht die Wand. Nee. Aber dann geht das Gegrummel noch ein bisschen weiter so. Ne?
Die
also
Presse ohne, malt dann den schwarzen Peter an die Wand.
Genau. Und das reicht ja dann oftmals schon, um den, um die ganze.
Wer ist Scheiße. Dieser schwarze Peter?
Ja, aber ich sag mal so.
Helmpeter.
Helmpeter
hat seinen Helm schwarz gemalt.
Das ist echt fair in meinen Augen, weil wenn die Mannschaft jetzt gut spielt und ein Unentschieden erreicht und nur ein Unentschieden erreicht und dann die Presse laut wird und dadurch die Mannschaft dann irgendwie es nicht mehr schafft, ihre Leistung abzurufen, dann bist du auch einfach nicht genug,
ja, gut genug für den Aufstieg. Ich glaube, die ist nach der letzten Saison sowieso presseresistent, also gerade mit den 5 Siegen am Schluss. Ich glaube, es ist jetzt mehr so eine Kopfsache gegen sich selber. Ne? Also schaffe ich es, diese nötige Lockerheit irgendwie auch in Spiele gegen Pauli, Düsseldorf, Paderborn, was jetzt noch
und kommt. Und Heidenheim muss ja auch erstmal so, in Kaiserslautern gewinnen. Ne?
Einer, der auf jeden Fall in der Crunch-Time performt, ist Muchel. Denn Muchel hat sich unter die Top 5 katapultiert.
Stark.
Da spielt er den Applaus selber
für sich. Selber für sich.
Aber zu Recht. Aber zu Recht.
Ist Fußballfachkompetenz.
Er hat aus den fast Top 10 ja hat am meisten Punkte gemacht, nämlich 12 Punkte. Und ist dementsprechend jetzt auf dem 5. Platz und mit Kontakt. Oh, Kajunga ist aber. Nee, der hat 14 Punkte gemacht. Und Thomas, also
mich würde mal interessieren, wer unter den Top 5, inklusive Muchel, monetarisierst du dein Fußballfachwissen eigentlich auch? Also wettest du regelmäßig?
Nee, dann funktioniert es immer nicht.
Ja. Dann funktioniert's nicht. Ich hatte auch 13 Punkte diesen Spieltag. Gute Treffer gelandet.
Also insgesamt ist Kati auf 2 und also weil es in einer anderen Gruppe ist sozusagen und ja. In der ersten Gruppe in Anführungsstrichen ist Kajunga mit auf Platz 1 mit 308. Also es ist ganz eng. Muchel, du hast 288, hast noch einen gewissen Abstand. Ich habe 8 Punkte gemacht auch nur. Ey, es ist, wo lag denn hier der Hund begraben? So eine Scheiße schon wieder. Aber nun gut, was soll man machen? Na gut, Regensburg, dass die gewinnen. Na egal. Drauf geschissen. Also, wir werden sehen, wie es am 2 Wochen weitergeht.
2 Wochen. Wollen wir nächste Woche mal wieder versuchen, irgendwie einen Gast ranzukriegen?
Ja. Gucken mal.
Irgendwas. Wäre doch geil, oder?
Ja, irgendwas, Stefan Schnurr zum Beispiel.
Irgendwas kriegen wir auf jeden Fall ran. Falls du.
Wie wäre das? Hätten die Hörer Bock auf Stefan Schnurr?
Also,
wer
sind sie?
Oder werft ihr doch mal Namen rein und wir gucken, was möglich ist. Am Ende wird sowieso Stübi, ne?
Weil die können jetzt so jeden Namen reinwerfen und
am Ende wird es Helm Peter
oder Stübi. Also, was sollen wir machen? Ja, oder
ihr könnt euch einen aussuchen und wir über KI machen wir dann
genau.
Stimmimitationen.
Ja. Nun gut, dann
Servus Buschi.
Ja, gut. Ja, sicherlich.
Ja, das war natürlich richtig geil.
Jörg Dahlmann hat doch jetzt Zeit, ne?
Wieso?
Die ist doch entlassen worden bei Sky.
Vor zwei Jahren schon.
Ja.
Aber derzeit. Wie kommst du auf? Ah, gut.
Einfach paar Namen.
Wir hören uns nächsten Montag natürlich wieder. Und
ach so, wer Bock hat, nächste Woche HSV spielfrei, aber die HSV-Frauen spielen am Wochenende.
Oder warst du da am Wochenende?
Du warst auch gestern.
Ja. Ich war gestern da und die spielen nächstes Wochenende wieder. Also wer Bock hat auf ein Bierchen, HSV-Frauen, da muss ich jetzt mal eben nachgucken, wann die nächste Woche spielen.
Und vor allem wo und wann?
Naja, die spielen ja immer in Norderstedt auf der Paul-Hauenschild-Anlage. HSV-Frauen, Amateurfußball. Jetzt bin ich nicht vorbereitet. Ne? Was gibt's sonst noch zu erzählen?
Ah, da, was krass. Wie viel Eintritt kostet das da?
Gar nichts.
99 Euro?
Nein. Kann sich das wirtschaftlich ja gar nicht lohnen.
Genau.
Kann sich ja gar nicht lohnen. Immer wirtschaftlich denken.
Wie machen die Fußballabteilung der Frauen zu?
Das nächste Spiel ist am.
Findet man das nicht bei Kicker auf der Startseite?
Haben die auch vielleicht Länderspielpause, Muchel?
Scheint sich auch beim Kicker wirtschaftlich nicht zu
machen. Ja. Nein. Am Sonntag, den 26.03. um 14 Uhr gegen den Osnabrücker SC. Also Sonntag, 26.03. 14 Uhr Paul-Hauenschild-Anlage. Das ist das ehemalige HSV-Trainingsgelände, wo immer noch die Jugend und der e.V. spielt.
Ochsenzoll.
Genau. In Norder steht da oben und Ulzburger Straße, ich glaube 94 oder so ist das. Wichtig, nicht Ulzburger Straße Hamburg im Navi eingeben, sondern Norder steht. Ne? Sonst landet man woanders. Ich glaube,
in Hamburg.
in Hamburg und den Fehler haben, glaube ich, schon der ein oder andere mal gemacht. Also, wer Bock hat, also ich werde auf jeden Fall da sein. Ein Bierchen gibt es da bestimmt.
Der Verlierer der Partie muss im Irrenhaus übernachten.
Also. Jo, das war's
erstmal, ne?
Und nur der HSV.
Nur der HSV. Ciao.